Das Gleiche in Grün Weekly am 26. Juni 2026. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Weekly. Es ist heiß, Deutschland schwitzt. Ich schwitze, Moritz nicht, hat er mir gerade gesagt. Das war in meinem kühlen Büro. Nichtsdestotrotz haben wir weitere News mitgebracht. Heiße News. Moritz, was hast du dabei?
Was eine Einleitung. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, vor ein paar Wochen haben wir über eine Fraunhofer-Studie zu Battery-Swapping berichtet, initiiert aus einem Arbeitskreis des DSLV heraus. Neben den Inhalten der Studie selbst, die grundsätzlich ganz interessant waren, hat mich damals vor allem beschäftigt, wie Fachmedien mit den Inhalten umgegangen sind. Denn da wurde ausschließlich die Pressemitteilung wiedergekäut, ohne irgendeinen zusätzlichen Infofetzen aus der Studie selbst. Und ich war damals auf die Pressemitteilung des DSLV eher zufällig gestoßen und musste dann die Studie erstmal selbst suchen. Und das war dann auch der Auslöser für meinen kleinen Zeitquest, weil ich mich eben gefragt habe, macht das denn jemand anders? So, der DSLV hat erneut eine Studie beauftragt bzw. initiiert, die auch wieder für uns relevant ist. Dieses Mal ist es aber etwas anders gelaufen, denn es scheint so, als hätte mich jemand in den Mailverteiler gesetzt. Ich habe also die Pressemitteilung geschickt bekommen und tata, die Studie selbst war im Anhang. Also noch ein bisschen erschütternder, wenn Medien dann Berichte draus schnitzen, die ausschließlich aus dem Text der Pressemitteilung bestehen. So, worum geht's jetzt überhaupt in dieser neuen Studie? Es geht um den Stromkonsum des Logistiksektors heute und in Zukunft. Denn eines ist ja klar, der wächst gerade substanziell. Die ganzen shiny new battery trucks, über die wir uns ja sehr freuen, müssen geladen werden. So, außerdem gibt es noch den Schienengüterverkehr, der weiter elektrifiziert wird und auf jeden Fall Strom konsumiert. Es gibt PV auf Dachflächen, was ausgebaut wird. Und die Logistikimmobilien unter den PV-Anlagen auf dem Dach verbrauchen ja auch Strom. Und diese vier Bereiche hat man sich nun quasi unter der Frage, wo führt das bloß alles hin, untersucht. Gemacht hat es ein Institut der RWTH. Der Zeithorizont ist 2025 bis 2045. Und das in der zeitlichen Auflösung von 15 Minuten. Also dem Standardtakt der europäischen Strommärkte. Und statt jetzt mit einem pauschalen Elektrifizierungsfaktor zu rechnen, baut man das Modell für die Sektoren von unten auf. Also die Fahrzeuge werden in 7 funktionale Cluster zerlegt, von der CAP-Verteilung in der Stadt bis am anderen Ende des Spektrums schwerer Fernverkehr und da auch nochmal unterschieden in verschiedene Nutzungsmuster. Jedes Cluster bekommt eine eigene Tagesfahrleistung, eigene Sommer- und Winterverbräuche, eigene Ladeprofile. Auf der Gebäudeseite werden 7 verschiedene Immobilientypen-Cluster mit Flächen und Energieintensitäten hinterlegt, so vom Standardlager bis zum Tiefkühllagerhaus, das dann pro Quadratmeter natürlich ein Vielfaches verbraucht. Das ist das Modell. Wie die das aufgebaut haben. Und da wirft man jetzt 3 Szenarien drauf, denn es entwickelt sich ja einiges. Natürlich der Konsum in den Logistikimmobilien, aber vor allen Dingen ja doch die Fahrzeuge, die bis 2045 deutlich zahlreicher sind als heute. Diese 3 Szenarien, die man drauf wirft, heißen konservativ, Baseline und Grün, unterscheiden sich eben wesentlich im Tempo und in der Technologieaufteilung in der Antriebswende. Und Gebäude, Schiene, PV bleiben szenarioübergreifend identisch. So, das war eine lange Einleitung. Was sind die Ergebnisse? Im Baseline-Szenario, und wir gucken jetzt auch nur in das eine, steigt der Strombedarf von rund 22 Terawattstunden in 25 auf 186 Terawattstunden in 20 Jahren, also fast Faktor 9. Damit zöge allein die Logistik knapp 20% des gesamtdeutschen Bruttostromverbrauchs auf sich. Der weitaus größte Teil kommt, wenig überraschend, von den Fahrzeugen. Der Anteil am Stromverbrauch wächst von 16% heute auf 84%. Dann, wenn Gebäude und Schiene zwar mitwachsen, aber eher Nebensache sind. Für die Netzplanung ist natürlich jetzt, wie schon vorher gesagt, nicht unbedingt nur die Jahresenergiemenge die kritische Größe, sondern die Spitzen. Und die steigen heftig in dem Modell auf rund 57 Gigawatt bis 2045. Das wären dann ungefähr 70% der heutigen deutschen Systemspitzen, die nur durch die Logistik verantwortet sind an bestimmten Zeitpunkten. Im Modell entstehen die am Winterwerktag um 18 Uhr, wenn abendliches Depotladen ansteht. So, wie entwickelt sich PV? Wächst auch von 5,8 Gigawatt auf 22,6, also sehr substanziell, aber der Anteil am Bedarf sinkt dann natürlich trotzdem, weil einfach die Fahrzeugmenge so dramatisch zunimmt. Ich fand die Studie interessant, weil sie versucht, eine Größenordnung zu berechnen und ja, im Ergebnis so die Strommenge und der Anteil am gesamten Stromverbrauch Deutschlands ist ja auch wirklich gewaltig groß. Ich finde auch gut, dass man von unten nach oben arbeitet, also verschiedene Fahrzeuge und Nutzungskategorien definiert, Annahmen zum Energiebedarf, zu den Zeitpunkten trifft und so weiter. Man hat auch nicht nur mit den statistischen Daten, die man dann für sowas braucht, gearbeitet, sondern Modellannahmen mit Interviewpartnern aus der Praxis validiert. Ich finde aber, der Wert der Studie liegt jetzt weniger in der konkreten Prognose, also wo enden wir und wann gibt es welchen Strombedarf, sondern mehr als ja, in der Funktion als Hausaufgabenheft. Denn zahlreiche Realitäten sind in so einem Modell natürlich nicht gut abgebildet. Da sind die auch ganz transparent drüber. Null Vorwurf, das steht da drin. Aber das mag man ja in der Berichterstattung übersehen, wenn man nicht selbst in die Studie schaut, die übersichtlich lang ist, 35 Seiten. So, denn erstens werden Speicher einfach mal gar nicht berücksichtigt. Ja? Die sind aber ja heute schon im Einsatz. Die werden gebaut oder mal zumindest geplant und projektiert. Das wissen wir ja. Dann werden ökonomische Anreize für verschiedene Ladezeitpunkte, Arten, Systeme und so weiter einfach nicht berücksichtigt, weil es vielleicht auch schwierig abzubilden ist. Haben wir ja aber schon oft im Podcast gehört und ist ja auch intuitiv, man steckt die LKW ja nicht einfach um 18 Uhr alle an und dann gib ihm. So, man nutzt die Flexibilität, die man hat, voll aus, um eben den Kostenblock Strom zu beeinflussen. Sehr schön hat das ja neulich Rainer Schmidt beschrieben im Interview. Wer die Folge verpasst hat, ein bisschen runterscrollen im Feed. Wir wissen auch, Speditionen stellen Energiemanager ein, die eben dafür sorgen, dass erstens überhaupt genug Strom da ist, aber B eben auch der günstigste Zeitpunkt abgepasst wird und so weiter. Also 70% der heutigen Systemspitzen nur durch die Logistik, das klingt also nach echt viel und macht sich bestimmt wahnsinnig gut in einer reißerischen Überschrift oder in einem LinkedIn-Post oder wo auch immer, aber ist halt Quatsch. Also das Modell kann das nicht richtig abbilden. Das ist transparent dargestellt, aber naja, sollte man deswegen in der Interpretation nicht überbewerten. So, dann noch eine Einschränkung. Wasserstoff spielt eine Rolle da im Antriebsmix, wird aber einfach als bereits existent angenommen. Ja, das heißt, die Erzeugung des Wasserstoffs ist ausgeklammert und auch da wissen wir, in der Realität muss der halt schon hergestellt werden und das verbraucht unter Umständen eine ganze Menge Strom. Also, eine gute Studie, um zu zeigen, wie groß das Thema für die Logistik ist, beziehungsweise welche riesige Rolle Logistik in der Stromwirtschaft spielen wird. Und die Prognose im Detail ist auch interessant, aber beim Interpretieren sollte man vorsichtig sein, beziehungsweise ich finde, einfach ganz weit rauszoomen. Ich würde sagen, da ist auch die Intention bei der Studie gewesen, das Thema eher auf die Karte zu setzen und zu sagen, wie groß das ist, als jetzt zu sagen, so wird es kommen in 2045. Verlinkt in den Shownotes. So, Timo, mega übermüdet. Ich glaube nicht, dass es an der Hitze liegt, sondern daran, dass du dir fest vorgenommen hast, alle 104 Spiele der WM zu gucken.
Ganz genau, jedes Spiel. Nein, das nicht. Aber trotzdem wurde ich im privaten Bereich mit der Frage konfrontiert, wie nachhaltig denn die WM ist. Und als absoluter Experte nachhaltig.
Ich habe dich nicht gefragt, aber es könnte eine Frage von mir sein.
Und als absoluter Experte, Nachhaltigkeit, Logistik, habe ich natürlich
geantwortet. Und VfL Bochum.
Ich glaube nicht so nachhaltig. Das ist aber jetzt keine Antwort, die mich befriedet hat. Insofern habe ich mal ein bisschen nachgeforscht und davon wollte ich mal berichten, wie nachhaltig denn diese FIFA-WM eigentlich ist. Denn, du hast gerade schon gesagt, ne, 104 Partien, das ist ein Monsterprojekt, diese WM. Das war sie schon immer, aber jetzt noch mehr, denn 104 Partien bedeutet 48 Teams, so viele wie noch nie, und verteilt auf drei Länder mit insgesamt 16 Städten, nämlich USA, Kanada und Mexiko. All das klingt ja schon für einen Logistiker irgendwie nach einem Albtraum. Gehen wir erstmal auf die Logistik ein. Denn nicht nur die Mannschaften müssen pünktlich ankommen, es geht natürlich auch um Trikots, Trainingsmaterial, Fernsehtechnik, Bühnen, Catering, Merchandise und wahrscheinlich auch um ein paar Millionen Liter Getränke, inklusive natürlich auch Bier. FIFA hat sich deshalb einen Spezialisten an Bord geholt, Rocket Cargo. Die Firma kennt sich eigentlich mit riesigen Konzerttourneen und Großevents aus und wird für die WM mehr als 5000 LKW und Fahrzeuge einsetzen. Außerdem sind rund 93.000 Quadratmeter Lagerfläche reserviert, in denen über 450 Tonnen Material zwischengelagert werden. Zur Nachhaltigkeit, wo wir schon bei diesen Tausenden von LKW sind und den gigantischen Warenströmen. Die größte Herausforderung der WM 2026 ist nicht einmal die Logistik, sondern natürlich dann im Hintergrund die Klimabilanz. Denn eine Analyse des Nachhaltigkeitsunternehmens Greenlee kommt zu dem Schluss, dass die Weltmeisterschaft rund 7,8 Millionen Tonnen CO2 verursachen wird. Das wäre mehr als doppelt so viel wie bei der WM in Katar 2022. Und jetzt könnte man denken, klar, das liegt natürlich an den Stadien, weil das damals auch eine große Diskussion war, aber tatsächlich machen die Stadien nur einen sehr kleinen Teil aus. Die Organisatoren setzen nämlich überwiegend auf bestehende Arenen und das eigentliche Problem sitzt oder besser gesagt fliegt dann woanders. Denn fast 88% der Emissionen entstehen durch die Reisen der Fans. Die WM verteilt sich eben über diese drei Länder und 16 Städte und zwischen Vancouver, Mexiko-Stadt und Boston, da liegen schon mal ein paar tausend Kilometer. Und wenn Millionen Fans kreuz und quer über den Kontinent reisen, summiert sich das eben gewaltig. Interessant dabei ist, die Reisen der Mannschaften selbst machen gerade einmal 0,2% der Gesamtemissionen aus. Der Mannschaftsflieger ist also nicht der große Klimasünder, es sind dann eben die Reisen der Fans, der Medien und eben das Gesamte drumherum. Da steckt auch irgendwo eine gewisse Ironie drin, denn während bei früheren Turnieren über den Bau neuer Stadien diskutiert wurde, ist das diesmal eben genau kein Thema. Stattdessen wird die Klimabilanz vor allem durch die schiere Größe des Turniers bestimmt. Mehr Teams, mehr Spiele, mehr Städte und damit eben auch mehr Flugmeilen. Kurz zur Eröffnungsfeier, weil das ist auch ganz interessant, denn diesmal gab es nämlich schon drei Eröffnungsfeiern in jedem Gastgeberland. Das bedeutet natürlich zusätzlich Bühne, Lautsprecher, Lichtanlage, Kostüme, Tänzer, Sicherheitskräfte und wahrscheinlich den ein oder anderen nervösen Tourmanager. Denn alles muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zum Merchandise, weil darum geht es ja auch. Es geht nicht nur um den Ball, wie man schön an der FIFA-WM ja irgendwie erkennen kann. Rund um die WM wird auch wirtschaftlich kräftig mitgekickt. Ne? Budweiser startete seine Kampagne Let It Pour. Unilever bringt Sondereditionen raus, Lynx und andere Marken auf den Markt. Und überall hoffen Händler darauf, dass Fans nicht nur Tore feiern, sondern eben auch ordentlich einkaufen. Fanartikel. Denn anders als bei Weihnachten oder Black Friday hängt die Nachfrage nach Fanartikeln vom Turnierverlauf ab. Fliegt eine Mannschaft raus, bricht die Nachfrage im jeweiligen Land praktisch über Nacht ein. Kommt sie weiter, wollen plötzlich alle Trikots, Schals und Fahnen. Und nach nur 2,5 Wochen, das ist ja jetzt gerade der Fall ungefähr, ist auch die Gruppenphase beendet und ein Drittel aller Teams ist dann ausgeschieden. Wer dann noch auf Ware wartet, hat ein Problem. Was zu spät ankommt, muss später oft mit hohen Rabatten verkauft werden. Besonders betroffen sind klassische WM-Gewinnerbranchen, also Food and Beverage, Retail und Fan-Merchandise oder anders gesagt alles, was Menschen brauchen, wenn sie Fußball schauen, feiern und dabei spontan noch ein Trikot, drei Burger und vielleicht einen Kühlschrankmagneten kaufen. Was noch nicht so häufig debattiert wird, ist, dass genau solche Events die Logistik sehr, sehr verknappen und eng machen. Und aus Sicht der Logistik wird es eben dann in der Phase noch enger. Für Luft- und Seefracht wird die WM zum echten Kapazitätsengpass, weil sich rund um die Austragungsorte Nachfrage und Transportvolumen stark bündeln. Dazu kommt der zusätzliche Aufwand durch die drei Länder mit unterschiedlichen Zoll- und Systemlandschaften, was die Abläufe weiter verkompliziert natürlich. Am Ende geht es weniger um klassische Planung und mehr um permanente Echtzeit-Umsteuerung der Warenströme. Das ist so ein bisschen Einblick zu der FIFA-WM. Ich habe viele Artikel dazu gelesen, die verlinken wir natürlich in den Shownotes, falls da jemand noch ein bisschen mehr Interesse hat, mal danach zu horchen. Also so richtig CO2-neutral ist die FIFA-WM leider nicht.
So, weg von der FIFA hin zum Swaptopus. Die Financial Times berichtet über Battery Swapping beim LKW, CATL, der weltgrößte Batteriehersteller, gründet mit dem britischen Energieversorger Octopus Energy ein Joint Venture namens Swaptopus, das ein Netz von Batteriewechselstationen für schwere E-LKW in Großbritannien und dann Kontinentaleuropa aufbauen soll. Die erste Demostation soll 27 in UK in Betrieb gehen. Bis 2035 sind dann 30 Stationen geplant, jede davon ausgelegt darauf, täglich tausende LKW abzufertigen. Das Prinzip ist simpel und in China längst erprobt. Darüber hatten wir auch schon mal berichtet. Statt stundenlang zu laden, fährt der LKW in diese Station, lässt die leere Batterie heraus und eine volle hereinfahren und ist in Minuten wieder unterwegs. CATL beziffert den Prozess des kompletten Tauschs auf ungefähr 5 Minuten, also kürzer als Diesel zu tanken. CATL betreibt in China nach eigenen Angaben bereits rund 1600 Wechselstationen, aufgebaut über die letzten 5 Jahre. Die Akkus an diesen Hubs warten natürlich nicht nur auf LKW, sondern sie sollen auch mit billigem Strom geladen werden, wenn das Netz Überschuss hat, und über entweder Vehicle-to-Grid oder Battery-to-Grid bei Bedarf wieder einspeisen. Swaptopus Chef William Rowe nennt die Station entsprechend auch virtuelle Kraftwerke, die Kosten für alle senken können. Octopus bringt in dieses Joint Venture KI-gestützte Energiehandels- und Steuerungssoftware mit, CATL die Hardware. Das Versprechen, ein vollständig ausgebautes Netz könne über 300.000 E-LKW versorgen. Batteriewechsel im großen Stil, und danach hört sich das erstmal an, zumindest als Plan, setzt natürlich kompatible Fahrzeug- und Batteriedesigns voraus. Genug Reservebatterien, verlässliche Standorte, klare Regeln zu Eigentum, Abrechnung, Haftung, Batteriezustand und so weiter. Ohne gemeinsame Standards droht die Fragmentierung zwischen Herstellern, Batterielieferanten, Infrastrukturbetreibern. Das kann wirklich niemand wollen. Die EU täte also gut dran, Standards zu definieren, bevor wir mal wieder in einer Welt von proprietären Insellösungen aufwachen. Und der Brückenschlag zur vorherigen Meldung. Die DSFV-Studie hat ja vorgerechnet, dass die kritische Größe nicht unbedingt die Jahresenergie ist, sondern diese Winterabendspitzen gegen 18 Uhr, dass man das aber mit Speicher- und Lastmanagement abfedern kann. Und genau dafür wäre ein Netz aus tauschbaren, netzdienlich ladbaren Großbatterien auch ein mögliches Werkzeug. Es bleibt also spannend. Also der Transportsektor, gerade auf der Straße, ist ja in einer wahnsinnigen Umbruchsphase. Und es vergeht ja keine Woche, wo irgendwas Spannendes passiert. Gut für uns. Link in den Shownotes zum FT-Artikel. Der ist allerdings paywalled, darum noch ein anderer Artikel, den ihr frei lesen könnt. Das war's für diese Woche. Wir hoffen, ihr könnt euch am Wochenende entspannen und sitzt die Hitze im Schatten aus. Bis bald. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt es jeden Freitag, jeden zweiten Dienstag gibt es eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.